ARD. Zigtausend Menschen haben in Deutschland am Anfang dieses Jahres für die Demokratie demonstriert. Darunter viele, die der AfD nicht glauben, dass sie es mit der Demokratie dieses vielfältigen Landes wirklich ernst meint. Aus Sicht der Partei sind die zahlreichen rechtsextremistischen Ausfälle immer nur Verehrungen einzelner Mitglieder, von denen manche gerade mit bemerkenswerten Verbindungen zu Russland auffallen. Zwischen Kremlnähe und Rechtsextremismus, wofür steht die AfD, Herr Kropala? Das fragen wir heute den Fraktionsvorsitzenden und Bundessprecher der AfD. Und später in der Sendung der langjährige Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Joe Kaeser, und die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandradios, Nadine Lindner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen auch Ihnen im Studio. Schönen guten Abend. Und natürlich herzlich willkommen, Tino Kropala.
Schönen guten Abend. Hallo.
Herr Kropala, wie viel Bargeld haben Sie heute dabei?
Ich habe, glaube ich, gar kein Bargeld dabei.
Nee?
Nee.
Sind Sie so der Portemonnaie-Typ?
Naja, ich muss mal gucken, was mir meine Frau sonst immer so mitgibt. Vielleicht so 20, 30 Euro. Also die Finanzen, das regelt bei uns meine Frau.
Aber Ihre Partei hängt ja sehr am Bargeld und kämpft schon lange dafür, dass es nicht abgeschafft wird. Warum eigentlich?
Ja, ich denke, das ist immer noch ein Stück Freiheit, was jeder einzelne Bürger für sich bewahren kann. Also wenn es und wo es geht, versuche ich auch mit Bargeld zu bezahlen. Es wird natürlich immer schwieriger, wenn man vor allen Dingen online Flüge bucht etc. Aber ich habe selbst noch als Handwerksmeister viel Bar bezahlt, weil natürlich auch viele Kunden Bar bezahlt haben. Also von daher ist das Bargeld schon ein Stück weit, wo man sich auch die Freiheit zurückgeholt hat und wo man vor allen Dingen auch unkontrolliert Dinge bezahlen kann, ohne dass jemand weiß, was man getan hat damit.
Im Zuge der Bargeldkampagne der AfD ist uns ein Foto aufgefallen, das uns sehr schmunzeln ließ, als wir es jetzt entdeckten. Kommt aus dem Jahr 21. Vielleicht können wir es uns mal angucken. Genau, da Sie lachen auch, weil da muss Ihnen zumindest für einen Moment die Doppeldeutigkeit dieses Slogans nicht aufgefallen sein.
Doch,
oder?
Die ist mir sofort aufgefallen, als wir beide mit Frau Weidel zu den Rednerpuls gegangen sind. Und ich habe nachher gesagt, also dieser Slogan, doppeldeutiger kann er nicht sein. Und das ist, glaube ich, wohl das einzige Mal, dass der auch so dort erschienen ist. Wir haben das dann ändern lassen. Aber es ist uns mir ist es sofort aufgefallen.
In dieser Woche bekommt er wieder, Sie wissen es, eine neue Aktualität, denn die AfD sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert. Die haben was mit Bestechlichkeit zu tun, die haben was mit Russland zu tun und eben mit Bargeld.
Peter Büstron, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Aus seiner Nähe zu Russland hat er nie einen Hehl gemacht. 2021 sagt er offen, dass die AfD dem Kreml nützt.
Da hat die russische Regierung gesagt, wir begrüßen das, wenn wir einen alternativen Kommunikationskanal gefunden haben in die Bundesrepublik. Und da sind wir die Alternative für Deutschland.
Doch hat Büstron auch russisches Geld angenommen? Das soll auf Audio- und Videoaufnahmen des tschechischen Geheimdienstes zu hören sein. Mehrere tschechische Abgeordnete bestätigen das dem ARD-Politmagazin Kontraste und der Wochenzeitung Die Zeit. 20.000 Euro. Ein enger Freund Putins gilt als Finanzier. Bisher bestreitet Büstron das. Ein lahmer Versuch, alten Kaffee nochmal aufzubrühen, um die Kampagne gegen die AfD bis zur EU-Wahl in den Medien halten zu können. Zu durchsichtig. Bestechungsvorwürfe auch gegen den Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah. Den hat das FBI bei einer USA-Reise gleich mehrfach befragt. Wegen einer Chatnachricht an Krah von dem prorussischen Aktivisten Oleg Woloschin, die dem ZDF-Magazin Frontal vorliegt. Wir haben das Problem unserer Kompensationen für ihre technischen Ausgaben geklärt. Ab Mai werden diese wieder so sein wie vor Februar.
Ich habe auf diese Nachricht auch nicht geantwortet. Das heißt, ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, was damit gemeint ist, ob es an mich gerichtet war, ob es eine Fehlleitung war. Ich habe zu keinem Zeitpunkt auch nur einen Cent von Herrn Woloschin an Geld angenommen.
Herr Kropala, wann haben Sie erfahren, dass Herr Krah vom FBI verhört wurde oder befragt wurde wegen angeblicher Zahlungen?
Ja, im Zuge dieser Berichterstattung habe ich das erfahren. Und Herr Krah hat das ja dann auch relativ schnell bestätigt, dass es diese Anhörung gab.
Sie haben das erst jetzt erfahren, weil das ist, hat sich zugetragen im Dezember 23.
Ja, Herr Krah hat mir das schon im Vorfeld mal erzählt, dass er zumindest an der Grenze, also am Flughafen, dort herausgezogen wurde. Aber ich wusste nicht, durch wen und was der Inhalt dieses Gesprächs war.
Mhm. Und nachdem Sie es jetzt etwas umfänglicher gehört haben, was haben Sie ihm gesagt?
Was soll ich ihm sagen? Also ich weiß ja jetzt die Informationen dahingehend, dass er befragt wurde, um welche Verbindungen es geht. Und von daher, er hat uns, als, auch, er ist ja Mitglied des Bundesvorstandes, hat uns auch erklärt, genauso wie Herr Büstron, dass diese Befragung eben stattgefunden hat im Zuge dessen, was die Chat-Nachrichten auf seinem Handy betrafen und dass er keine Geldleistungen in irgendeiner Form angenommen hat. Das hat er ausgeschlossen und auch schriftlich bestätigt.
Glauben Sie ihm das?
Ja, solange keine Beweise und Belege klar auf dem Tisch liegen und die haben weder wir, noch gibt es in irgendeiner Form Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft, noch von sonstigen Ermittlungsbehörden, glaube ich ihm, es gibt es nicht Gegenteiliges bewiesen. Also von daher stelle ich mich zum Tag heute hinter diese beiden Kollegen.
Zum Tag heute bedeutet, Sie haben aber doch Zweifel, dass er vielleicht am Ende doch nicht die Wahrheit sagen könnte.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, wenn Belege auf den Tisch gelegt werden, wenn es Ermittlungen gibt, es gibt ja noch nicht mal Ermittlungen, die Staatsanwaltschaft hat Vorermittlungen im Fall Büstron begonnen, aber selbst Herr Büstron wurde ja zu diesen Vorwürfen noch nicht mal offiziell befragt. Also er konnte sich auch noch nicht mal offiziell dagegen wehren. Er hat uns auch schriftlich bestätigt, dass er keine Geldleistungen angenommen hat und auch nicht erhalten hat, durch wem auch immer. Und genauso hat es Herr Krah gemacht. Mhm. Und von daher gilt auch im Rechtsstaat die Unschuldsvermutung und das halten wir auch ein.
Trotzdem bin ich ein bisschen irritiert darüber, dass Sie gar nicht besorgt sind darüber. Denn wir müssen es uns noch mal vorstellen, das ist der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl und Sie haben es gesagt, Mitglied im Bundesvorstand. Und der wird, also ein wichtiges Mitglied der AfD, wird vom FBI festgehalten und befragt. Sein Handy wird gespiegelt, da sind wahrscheinlich auch Nachrichten von Ihnen drauf.
Mit Sicherheit,
ja. Und das alarmiert Sie nicht?
Ja, natürlich besorgt mich das und ich bin und wir sind natürlich alle und auch ich bin natürlich an einer Aufklärung interessiert. Wir wollen natürlich genau wissen, was ist da passiert. Herr Krah hat unsere Fragen dazu beantwortet und er wird auch morgen im Bundesvorstand mit Herrn Büstron dazu nochmal Stellung beziehen, sodass wir uns ein vollumfängliches Bild machen. Aber wie gesagt, hier müssen erstmal Ermittlungen begonnen werden und wir würden uns freuen und so schnell wie möglich, dass hier auch Ermittlungsergebnisse auf den Tisch liegen, damit wir gegebenenfalls, das sage ich ganz deutlich, weil das werden wir nicht dulden, dass Meinungen oder Positionen käuflich erwerbbar sind in unserer Partei. Und da werden wir notfalls natürlich reagieren. Aber bislang gilt die Unschuldsvermutung.
Mhm. Und das Wort von Herrn Krah reicht Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht, höre ich daraus.
Doch, das reicht uns. Aktuell, ein anderes Wort haben wir ja aktuell nicht. Nochmal, wenn wir Beweise und Belege der Vorwürfe auf den Tisch haben, bisher, jetzt reden wir über Vermutungen. Herr Büstron geht auch gegen Presseberichterstattungen dagegen vor. Das ist ja alles ein gutes Recht. Und das soll er auch anwaltlich durchaus machen. Mhm. Das muss er für sich klären. Bislang gehen wir von der Unschuld aus.
Ich würde ganz gerne noch mal etwas genau angucken. Es gibt keine Belege, aber es gibt eine Chatnachricht. Die haben wir eben auch gesehen, des prorussischen Aktivisten Oleg Waloschin aus dem Jahr 2020. Und der schreibt an Herrn Krah, wir haben das Problem unserer Kompensation für ihre technischen Ausgaben geklärt. Kompensation, technische Ausgaben. Und dann schreibt er weiter, ab Mai werden diese wieder so sein wie vor Februar. Das klingt eigentlich für jeden nicht wie ein Einzelfall, oder?
Ja, wissen Sie, jetzt fangen wir an zu spekulieren, was es sein könnte, was er gemeint haben könnte. In diese Spekulation begebe ich mich nicht. Nochmal, wenn es Belege und Beweise gibt, wenn es diese Vorwürfe müssen ausgeräumt werden. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn diese Vorwürfe so schnell wie möglich ausgeräumt werden. Wir befinden uns im Europawahlkampf und natürlich ist es für uns nicht schön, wenn sowas medial bis zur Europawahl gespielt wird und sich danach vielleicht in Luft auflöst, was ich mir wünschen würde. Nochmal, wir erwarten dann auch, dass ermittelt wird und so schnell wie möglich ermittelt wird. Ergebnisse auf dem Tisch liegen.
Sind Sie sicher, dass da nichts mehr kommt?
Also wissen Sie, ich bin in der Politik jetzt mittlerweile seit 2016. Es kann immer was kommen. Das ist ja nun kein Einzelfall, dass Politiker in irgendeiner Weise mit solchen Dingen konfrontiert werden. Das gab es in allen Parteien. Das ist leider so. Korrumpierbarkeit von Politikern ist kein Einzelfall. Es muss aufgeklärt werden und dann können wir auch gegebenenfalls Konsequenzen ziehen.
Welche wären denn das, wenn Sie so deutlich sind, gekaufte Meinungen haben in Ihrer Partei keinen Platz? Was wären denn die Konsequenzen?
Die Konsequenzen sind ganz klar, dass solche Personen in unserer Partei keinen Platz haben.
Mit welchen Konsequenzen?
Dass die Person die Partei verlassen muss.
Sie wollen am kommenden Samstag gemeinsam mit Alice Weidel und mit Maximilian Krah den Europawahlkampf eröffnen in Donaueschingen. Wird er da reden? Wird er da ganz normal auftreten unter diesen Voraussetzungen?
Er wird dort reden. Er hat ja jetzt bereits schon einige Veranstaltungen auch getätigt. Er war auch gestern in Niedersachsen auf dem Landesparteitag, wo ich auch zugegen war, hat dort auch eine Rede und ein Grußwort gehalten. Also von daher wird er auch dort reden, natürlich.
Das ist deswegen ein bisschen bemerkenswert, weil es war Maximilian Krah, der seinerseits Peter Büstron, als Büstrons Vorwürfe publik wurden, Herrn Büstron angeraten hat, er möge doch vielleicht unter diesen Voraussetzungen erstmal von öffentlichen Auftritten absehen. Also er hat das ernst genommen und jetzt, wo die Vorwürfe auch ihn betreffen, tritt er auf und das finden Sie in Ordnung.
Nun gut, ich habe ja auch damals schon widersprochen, dass es auch nicht Meinung des Bundesvorstandes war, sondern die Privatmeinung von einem Herrn Krah. Das muss er selber für sich erklären. Wie gesagt, unser Interesse liegt daran, und das ist auch das Interesse, was ich den beiden auch empfehle, so schnell wie möglich hier für Aufklärung zu sorgen. Herr Büstron hat zum Beispiel auch mir heute noch erklärt, dass er natürlich interessiert ist, das so schnell wie möglich aufzuklären. Er würde auch selbst dafür sorgen, dass seine Immunität, also auch diesen Antrag würde er einreichen, aufgehoben wird, damit die Staatsanwaltschaft gegebenenfalls ermitteln kann und ihn auch für unschuldig erklären kann.
Gut, warten wir das ab und sprechen über Sachsen und Ihr Leben vor der AfD-Karriere. Ihr Vater war Malermeister?
Nee, das ist falsch.
Ach Quatsch.
Ja, das kann man gleich mal hier ausräumen.
Was war Ihr Vater?
Das ist eben so, wenn Wikipedia Beiträge hineinschreibt oder hineingeschrieben lassen werden.
Dann klären Sie es auf.
Ja, mein Vater ist CNC-Mechaniker, hat über 40 Jahre in einer Eisengießerei gearbeitet und hat dort, wie gesagt, bis zu seiner Rente gearbeitet, von der Lehre an bis zur Rente.
Er ist Handwerker. Sie sind Malermeister?
Er ist im Prinzip Mechaniker, also ist weitgehend auch Handwerker.
Aber stimmt, dass einer Ihrer Söhne auch Malermeister ist?
Nein, auch das stimmt
nicht. Das stimmt.
Nein, also meine zwei Söhne, der eine ist 10 Jahre, der andere ist 20 Jahre. Der eine lernt Elektroniker und der 10-Jährige geht jetzt aufs Gymnasium.
Okay, dass aber der junge Tino aus Görlitz aus der Rolle fiel und nun ein bekannter deutscher Politiker geworden ist. Was sagt Ihr Vater dazu?
Ja, das denke ich, das macht und würde jeden Vater stolz machen. Auch mein Vater ist natürlich stolz, aber auch für mich selbst, für meinen Werdegang. Ich bin ja nun im Übrigen in diesem Jahr im 20. Jahr meiner Meistertätigkeit. Also ich bin seit 20 Jahren Meister, habe ja selbst ein Unternehmen aufgebaut mit vielen Angestellten, habe Lehrlinge ausgebildet. Das hat mich schon selbst stolz gemacht und ich schaue da auch mit ein Stück weit Wehmut zurück, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Auch der Kundenkontakt, auch Leute zu lesen. Man hat viele Menschen kennengelernt und ja, man konnte sich natürlich, und das ist der Unterschied zur Politik, man konnte sich die Kunden aussuchen. Das kann man heute nicht.
Das kann man in Ihrer Partei laut sagen.
Genau. Das geht ja nicht nur für unsere Partei, das gilt ja auch für andere Politiker, mit denen man sich austauschen muss und darf und sollte. Wie gesagt, ich habe auch zu vielen Politikern anderer Parteien gute Kontakte. Also das ist ja keine Seltenheit.
Sie sollen sich mal furchtbar geärgert haben, dass der ehemalige Bundessprecher Jörg Meuthen Sie Pinsel genannt hat. Das ist auch fies.
Sehen Sie, Sie haben es ja bestätigt. Er hat das intern oder beziehungsweise pressemäßig so genannt. Ja, das ist ein bisschen, wenn Intellektuelle über Handwerksberufe vielleicht wenig Ahnung haben und sich darüber hinwegsetzen wollten und auch vielleicht intellektuell meinen, sie hätten da einen höheren Bildungsstand. Ich denke, ich habe in der Partei jetzt im 5. Jahr im Übrigen als Bundessprecher einiges bewiesen, wie ich diese Partei jetzt mit Alice Weidel zusammen nach vorn gebracht habe. Unsere Umfrageergebnisse haben das gezeigt, dass Geschlossenheit und auch Fleiß, und das lege ich sicherlich an den Tag, doch sich lohnen und auch für unsere Partei lohnen. Und ich stelle mich sehr gern in den Dienst dieser Partei. Das habe ich früher getan für meine Firma, für meine Leute, für meine Angestellten, für die ich immer eingestanden bin.
Aber die Medien spielen auch weiter mit diesem Klischee, ne? Dass immer wieder geschrieben wird, die promovierte, perlenkettentragende Volkswirtin, magna cum laude abgeschlossen und der geerdete Malermeister nebendran. Das ärgert Sie?
Ja, der geerdete Malermeister nebenan, das ist ja jetzt auch ein Kompliment. Ich meine, damit kann ich gut umgehen. Jeder, der mich kennt und weiß, wie ich agiere, wie ich im Privatleben bin, der schätzt mich. Und auch im Freundeskreis, ich habe einen großen Freundeskreis, mich kennen viele Unternehmer, mich kennen viele Handwerksmeister in meinem Kreis. Ich bin dort bekannt, bin dort aufgewachsen, erdverwachsen, kann man sagen. Und es hat mir bis jetzt nicht geschadet.
Und inzwischen würden Sie sagen, Sie sind lieber in Berlin-Mitte oder in der Oberlausitz? Also Schnitzel im Borchert oder Hacke-Peter in Görlitz?
Jetzt fangen wir an mit der Hackfrage.
Also, sagt man, glaube ich, so bei Ihnen, oder?
Bei uns sagt man Hacke-Peter. Ja, sehr gut, sehr gut. Man sagt bei uns Hacke-Peter. Ich bin natürlich schon sehr gerne in meiner Heimat und ich freue mich, wenn ich aus Berlin heraus, aus dieser, ich sag's mal so, Mitte vor allen Dingen, aus dieser Beton-Einöde doch wieder ins Grüne fahren kann. Und ich freue mich, wenn ich die Einfahrt zum Landkreis Görlitz sehe, Weißwasser und auch Sachsen, die Sachsenfahne sehe und nach Niederschlesien zurückkomme, das ist schon sehr schön.
Wenn Sie so erdverwachsen sind, warum, Herr Gruphalla, sind Sie als Sachse nicht Spitzenkandidat der Sachsen bei der Landtagswahl geworden?
Also wissen Sie, wir haben mit Jörg Obern als allererstes einen sehr guten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Ist ein anderer Typ, hat sicherlich eine andere Art des Umgangs und das ist auch schön. Also es gibt verschiedene Charaktere bei uns. Ich bin zum zweiten Mal jetzt in den Bundestag direkt gewählt worden. Und das war ja das erste Mal schon doch eine kleine Sensation gegen den heutigen Ministerpräsidenten.
Ja, eben weil Sie bewiesen haben, ne? Sie sind nicht nur der bekannteste Sachse, vielleicht neben Maximilian Krah in der AfD, sondern Sie haben bewiesen, dass Sie den amtierenden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer von der CDU schlagen können. Denn Sie haben ihn 2017 den Wahlkreis abgenommen.
Das ist korrekt.
Und jetzt überlassen Sie das dem vergleichsweise unbekannten Jörg Obern.
Ja, Herr Jörg Obern wird auch Michael Kretschmer schlagen, wenn ich felsenfest überzeugt bin, werden auch unterstützen. Mhm. Und mal ganz ehrlich, die Politik, ich habe ja noch vor ein paar Jahren Politik zu betreiben. Mein Stand ist in Berlin, ich habe mir ja auch einen Stand aufgearbeitet. Und ich bin, wie gesagt, von den Wählern des Wahlkreises Görlitz nach Berlin entsandt worden. Ich bin der einzige Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Görlitz, also schon eine große Verantwortung. Und ich vertrete auch die Bürger im Bundestag, die mich nicht gewählt haben.
Muss sie den Jörg Obern so in Schutz nehmen, muss ich kurz mal sagen, das fiel nämlich diese Woche wieder auf mit Schlagzeilen, dass da ganz schön was los ist im Sächsischen Landesverband. Einer hat nicht angegeben, dass er in einem Agrarbetrieb in Belarus investiert hat. Einer ist wegen Körperverletzung verurteilt und ein anderer wegen Volksverhetzung. Der hat den Laden nicht so richtig im Griff da, oder?
Also gegen diese Kandidaten noch mal, alle haben eine Wählbarkeitsbescheinigung, alle haben ein lupenreines Führungszeugnis vorgelegt. Also von daher, das ist für uns die Bemessungsgrundlage auch von Jörg Obern. Und nochmal, Sie sind von der Mehrheit der Mitglieder gewählt worden. Auch das muss man akzeptieren.
Gut, vielleicht hätten Sie es anders gemacht. Und wir hören auch aus Alice Weidels Umfeld, dass sie das für einen großen Fehler hält, dass Sie nicht angetreten sind.
Ja, das kann man ja so oder so sehen. Aber ich meine, die Partei, die AfD, ist jetzt im 11. Jahr. Und es gibt sicherlich noch andere Gegebenheiten in unserer Partei, als es vielleicht in anderen älteren Parteien ist. Ich meine, Friedrich Merz tritt ja auch nicht mit besseren Chancen in Nordrhein-Westfalen an als Ministerpräsident oder in einem anderen Bundesland, wo er herkommt. Also von daher denke ich schon, Herr Obern hat in schwierigen Zeiten den Landesverband Sachsen übernommen. Ist Oppositionsführer im Sächsischen Landtag, hat eine gute Arbeit gemacht. Vielleicht leiser, ja, das mag durchaus sein, aber deswegen nicht schlechter.
Manche in Ihrer Partei träumen ja auch schon von einem AfD-Ministerpräsidenten. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil keine andere Partei will mit Ihnen koalieren. Aber dennoch, in den Träumen könnten Sie sich vorstellen, dass Sie das dann doch machen, wenn es dazu käme?
Das wird man sehen, wenn es soweit ist. Und ich denke auch Jörg Obern, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, wäre ein guter Ministerpräsident. Also das sind für mich nicht die Prämissen. Ich diene zuallererst dem Land Deutschland, dann der Partei und dann geht es um die Person. Ich bin und reihe mich da immer gerne ein. Mein Ego hält das wirklich vollkommen aus und die Zeit wird es zeigen. Ich bin jetzt 49 Jahre alt, also die Politik hat, denke ich, noch eine Weile Tino Chrupalla und auch die AfD, mit der sie sich oder mit meiner Person auseinandersetzen muss.
Aber Sie lassen es offen.
Das wird man immer sehen, was am Endeffekt für ein Ergebnis erzielt wird. Und für uns ist wichtig, dass wir die Landtagswahl so abschließen, dass ohne die AfD in Sachsen keine Politik mehr gemacht wird.
Also er lässt es offen und vielleicht wäre es Ihnen auch unangenehm, dort mehr Verantwortung zu tragen. Denn ich würde Ihnen gerne zeigen, was die AfD-Fraktion in Sachsen so für Plakate postet. Wie das hier vom 24.10.2022 zur traditionellen Frau. Ich lese mal so ein paar Zitate vor. Während die traditionelle Frau ihre Familie und ihre Heimat liebt, ein gesundes Ego durch natürliche Haut und Haare hat und Erziehung und Bildung der Kinder für ihre erste Pflicht hält, trägt die moderne, befreite Feministin Tonnen von Make-up wegen ihres geringen Selbstbewusstseins, arbeitet im Mindestlohn, weil niemand ihren Gender-Abschluss braucht, und ist stolz auf ihre schon dritte Abtreibung mit 22. Welche Wählerinnen möchten Sie da gewinnen?
Ja, das ist natürlich eine sehr überspitzte Form von eines Plakates. Ich habe es auch so in der Tiefe noch nicht gesehen. Ja, es ist wirklich Geschmackssache. Ist nicht mein Geschmack, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
Geschmackssache? Ist das Geschmackssache oder ist das Frauenverachtung?
das lasse ich offen, wie das jeder für sich bewertet. Wie gesagt, das ist nicht meine Form von Politik, die ich so betreiben würde. Ich weiß auch nicht, ob das eher von der Jugendorganisation gekommen ist oder von der Landespartei selbst.
Es ist aus dem Landesverband und ich möchte noch mal darauf hinweisen, ja, stolz auf Ihre Abtreibung. Das können Sie jetzt nicht so wegwischen, oder?
Das wische ich ja nicht weg. Ich habe ja gesagt, das würde ich nicht, sowas nicht sagen. Und stolz auf, so eine, auf Ihre dritte Abtreibung, ja, das ist natürlich überflüssig. Wollen wir nicht diskutieren.
Das wurde auch wieder runtergenommen.
Ja,
das muss man jetzt dazu sagen. Aber der AfD-Abgeordnete Jonas Dünze, Kreisvorsitzender in Zwickau, hat es immer noch auf seiner Seite und postet es und schreibt auch dazu, dass er sehr stolz ist. Weil das wahnsinnig gut ankommt, poste ich das nochmal. Ich entscheide mich mir immer für die Frau rechts. Also es gibt nicht unwichtige Leute in Ihrem Heimatlandesverband, die das unterstützen.
Ja, aber Jonas Dünzel ist kein Abgeordneter.
Aber er ist Kandidat und auf der Landesliste Nummer 9. Also das hat ihm auch nicht geschadet, glaube ich.
Aber er muss erst mal gewählt werden, bevor er Abgeordneter ist. Hm. Also, aber sonst ein sehr guter junger Mann. Kann ich nur empfehlen, ihn zu wählen.
Weiß ich jetzt gar nicht danach, aber
ist es... Wir machen doch nicht eine Person an so ein Bildchen fest, also ich nicht.
Würden Sie sagen, sowas ist eine Einzelmeinung der AfD?
Ja, hat keinen Geschmack, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Mhm. Und für mich ist wichtig als Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender unsere Programmatik und ich vertrete unser AfD-Programm und nicht, was in irgendeinem Kreisverband mit welchem Bildchen gepostet wird. Ja, da gibt es immer Überschreitungen, die gibt es in allen Parteien. Auch bei uns, keine Frage.
Dann kommen wir zu dem Programm des aktuellen Europaspitzenkandidaten. Den würde ich Ihnen jetzt gerne auch noch mal nicht vorenthalten wollen. Maximilian Krah hat in einem neuen Buch, das heißt Politik von rechts, erschienen am 1. Juli 2023, Folgendes geschrieben. Ich lese vor, der durchschnittliche Intelligenzquotient von Frauen ist dem der Männer nahe, wenngleich anders verteilt. Ja, Sie lachen. Steht hier. Die Glockenkurve der IQ-Verteilung bei Frauen ist schmaler. Es gibt also weniger gering, aber auch weniger Hochbegabte als bei den Männern, weshalb es keine Frauendiskriminierung ist, dass es weniger Frauen unter Nobelpreisträgern, Mathematikprofessoren oder DAX-Vorständen gibt. Da steht, Frauen sind von Natur aus für Spitzenpositionen nicht geeignet. Also, was könnte Ihre...
Wo steht das mit den Spitzenpositionen? Nein. Oder haben Sie das jetzt...
Das
steht nämlich ja da jetzt nicht mehr.
Weniger Frauen unter Nobelpreisträgern, Mathematikprofessoren oder DAX-Vorständen. Das sind Spitzenpositionen.
Ach so, aber
das war meine Übersetzung ist,
okay.
In Wahrheit sagt er, rein biologisch von Natur aus sind Frauen für Spitzenorganisationen nicht geeignet.
Ja, gut, wie er das meint, das müssen Sie Maximilian Krah selber fragen. Und nochmal, sein Buch ist nicht das Partei- oder das Europaprogramm der AfD.
Würden Sie ihn mal fragen, wie es um seinen Intelligenzquotienten im Bundesvorstand so steht?
Über solche Dinge haben wir mit Maximilian Krah schon diskutiert und auch sicherlich nicht mit gut befunden, keine Frage.
Das ist ja, es ist Ihr Spitzenkandidat für die Europawahlen, das ist seine tiefste Überzeugung.
Nochmal, das muss er selber beantworten, ob das seine tiefste Überzeugung ist. Ich kann das nicht bewerten. Ich weiß auch nicht, ob er das Buch selber geschrieben hat. Auch das musste man vielleicht mal fragen.
Bevor ich was dazu sage, würde ich gerne noch, also das Zitat geht noch weiter. Das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Der Befund bedeutet zugleich, dass es keinen Grund gibt, Frauen vom Berufsleben auszuschließen, immerhin.
Ja, immerhin, nicht? Es wird besser. Es wird besser.
Achtung. Das korreliert mit dem Umstand, dass Hausarbeit dank der modernen Hausgerätetechnik nicht mehr ansatzweise so zeitaufwendig und anstrengend ist wie noch vor 50, 80 Jahren. Es wäre daher eine Vergeudung von Kraft und Talent, Frauen auf die Rolle als Haushälterin zu beschränken. Da bin ich jetzt sehr froh, dass ich hier sitzen darf und Sie interviewen darf, weil ich jetzt einen Staubsaugerroboter zu Hause habe.
Ja, aber sehen Sie, damit hat er doch. Ja, aber damit hat er doch einiges relativiert mit der Aussage.
Nichts.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, ja, überflüssig.
Wie wäre es mit Buch lesen, bevor der Spitzenkandidat wird? Also damit Sie so ein bisschen im Bilde sind, was der so von sich gibt.
Ja, ich fange jetzt nicht an, alle Bücher, die irgendwelche Politiker verlegen, zu lesen, bevor ich den als Spitzenkandidat. Nochmal, ich weiß ja nicht mal, ob er dieses Buch selber geschrieben hat. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Fragen zu diesen Inhalten des Buches muss er schon selber beantworten. Das ist nicht meine Aufgabe als Parteivorsitzender.
Ich weiß nicht, ob er es selber geschrieben hat. Was ich aber weiß, ist, dass Ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland dieses Buch adelt, weil er nämlich ein Vorwort geschrieben hat. Und in diesem Vorwort steht, dass dieses Buch geradezu eine Raison d'être für die AfD sei. Eine Daseinsberechtigung.
Nun gut, es wird sicherlich Inhalte in dem Buch geben, die das bestätigen. Aber nochmal, es ist keine Programmatik der Partei, dieses Buch. Es ist die Einzel- und Privatmeinung von Maximilian Krah.
Aber ich sehe Sie ein bisschen entsetzt. Also so ein Tick entsetzt sehe ich Sie.
Nochmal, mein Geschmack ist es nicht. Das habe ich ja gerade deutlich gemacht. Mhm.
Sie haben sich natürlich in Ihrem Grundsatzprogramm auch über die Rolle der Frau ausgelassen. Darüber werden wir gleich ausführlicher reden wollen. Aber zunächst einen großen Blick auf die Wirtschaftspolitik der AfD werfen und lassen das Leute einschätzen, die sich damit auskennen.
Die AfD will vor allem Mittel- und Geringverdiener finanziell entlasten. Würden die aber tatsächlich profitieren? Wir schauen uns die Vorschläge aus den Programmen mit einer Wirtschaftsjournalistin und zwei Ökonomen an. Zum Thema EU und Euro sagt die AfD, wir halten die EU für nicht reformierbar und sehen sie als gescheitertes Projekt. Nur durch nationale Währungen erlangt jeder Staat wieder seine Souveränität über seine Wirtschafts- und Währungspolitik zurück.
Ein EU-Austritt wäre ein gigantisches Wohlstandsvernichtungsprogramm für Deutschland. Das haben die Briten ja für uns gerade in der letzten Zeit einmal durchexerziert. Da gehen die Schätzungen davon aus, dass die Kosten etwa 4-5% der Wirtschaftsleistung liegen. Für Deutschland wären die Kosten noch mal deutlich höher, weil Deutschland viel stärker mit Europa integriert ist, als Großbritannien das war.
Das bedeutet am Ende des Tages, dass wir mit einer deutschen Währung, die einen wesentlich kleineren Wirtschaftsraum abdeckt, Spieler am Rande des globalen Spieles wären.
Thema Steuern und Finanzen. Die AfD will die derzeit zur Erhebung ausgesetzte Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer abschaffen.
Ich finde es legitim, wenn man sagt, wir wollen keine Bestände besteuern, aber man kann dann nicht gleichzeitig für sich in Anspruch nehmen, die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten.
Und das ist ja nicht der einzige Punkt. Die AfD möchte einen höheren Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer. Sie möchte Familien steuerlich entlasten. Sie stellt die Gewerbesteuer komplett auf den Prüfstand. Und es ist völlig offen, wie das alles gegenfinanziert werden soll.
Zum Thema Fachkräftemangel sagt die AfD, die Wirtschaft will Frauen als Arbeitskraft. Ein falsch verstandener Feminismus schätzt einseitig Frauen im Erwerbsleben, nicht aber Frauen, die nur Mutter und Hausfrau sind. Auch technologische Lösungen wie künstliche Intelligenz, Robotik und Digitalisierung, die menschliche Arbeit ersetzen können, oder ökonomische Produktivitätssteigerungen haben Vorrang vor Zuwanderung.
Gerade im Handwerk brauchen wir Arbeitskräfte. Denn das sind Bereiche, in denen etwa die künstliche Intelligenz nicht viel machen wird. Die KI wird Ihnen nicht das Bad fließen oder die neue Küche einbauen. Wir brauchen eine Zuwanderung in den Arbeitsmarkt in unserem eigenen ökonomischen Interesse.
Es gibt Prognosen, wonach im Jahr 2035 ungefähr 7 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen, weil die Babyboomer in Rente gehen und nicht genügend jüngere Arbeitskräfte nachkommen. So viele Kinder können Frauen gar nicht zusätzlich bekommen, um diese gewaltige Lücke zu schließen.
Sagt die Wirtschaftsjournalistin Julia Löhr. Und jetzt wollen wir die Runde erweitern. Nadine Lindner ist da. Sie war früher Landeskorrespondentin des Deutschlandfunk in Sachsen, ist jetzt Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunk und hat gerade den Preis der Bundespressekonferenz bekommen, unter anderem für ihre sachliche Berichterstattung über die AfD. Und Joe Käser ist bei uns. Bis 2021 waren Sie Vorstandsvorsitzende der Siemens AG und jetzt sind Sie Aufsichtsratsvorsitzender unter anderem der Siemens Energy AG.
Unter Daimler Truck, ganz wichtig.
Unter Daimler Truck, ganz wichtig. Herzlich willkommen. Herr Käser, wie groß ist das Problem bei der Siemens Energy mit den Fachkräften? Nach wie vielen Fachkräften suchen Sie derzeit?
Ich würde das Thema Fachkräfte nicht nur auf die Siemens Energy beziehen oder eine Firma, es ist ein generelles Thema in unserem Land. Wir haben derzeit etwa 1,7 Millionen offene Stellen, beziehungsweise nicht besetzte Stellen. Und davon sind etwa 80% Fachkräfte. Also hier sieht man schon, das ist ein generelles Thema der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie, sicherlich auch des Handwerks. Ich möchte aber insgesamt auch noch mal auf die Frage zurückkommen, was ist denn eigentlich die Erfolgsformel des deutschen Wohlstands? Und wenn man sich das anschaut, dann denke ich, ist es das Thema Export, dann ist es das Thema Fachkräfte und Innovation und gesellschaftliche Stabilität. Und das Thema Export ist heute so, dass 40% unseres Bruttoinlandsprodukts, also der Wertschöpfung, die wir im Land erzielen, geht in den Export. Das ist schon riesig. Und wenn wir natürlich diesen Export nicht aufrechterhalten können, weil uns die Menschen dazu fehlen, diese Wirtschaftsleistung zu erzielen, wird der Wohlstand natürlich zurückgehen. Und das ist schon ganz entscheidend.
Wenn wir jetzt bei den Fachkräften bleiben, Herr Krupalla, wie können Sie das mit der künstlichen Intelligenz kompensieren? Das wäre ja Ihre Partei. Und wenn Sie sich das angucken, Sie können ja keine Wohnung von innen streichen durch die KI. Das wird nicht funktionieren.
Das wird in Zukunft auch nicht passieren, selbst mit der KI, da haben Sie vollkommen recht. Und es basiert ja auch dieses Fachkräfteproblem nicht bloß auf die Lösung des KIs, und das sagen auch nicht wir. Mhm. Ich denke, da sollte man in drei Säulen betrachten, auf die kurzfristige, mittelfristige und langfristige Lösung. Auch diese Dinge müssen natürlich irgendwann geklärt werden. Und was Fachkräfte angeht, hat man uns seit 2015 erzählt, es kämen Fachkräfte. Es sind mittlerweile seitdem über 10 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen. Viele sind wieder gegangen, aber viele sind auch hier geblieben. Und es waren eben wenige Fachkräfte dabei. So ehrlich muss man sein. Deswegen haben wir auch ein riesiges Migrationsproblem in Deutschland. Die meisten sind ins Bürgergeld eingewandert, in unsere Sozialsysteme. Das ist der Pull-Faktor, weil sich eben Arbeit auch ein Stück weit nicht mehr lohnt.
Frau Linder, Herr Krupalla macht schon wieder das, was er ganz häufig macht. Er nimmt sich das Thema und dreht es in Richtung Migration. Können Sie uns das erklären?
Naja, ich glaube, die AfD hat ja durchaus ein Interesse dran, ihre Standpunkte, die sie von vielen anderen Parteien unterscheiden, auch darzulegen, was ja eigentlich interessant ist, weil die AfD ja mal gestartet ist, gegründet von Ökonomen, Ökonomieprofessoren, die sich mittlerweile, und das kann man eigentlich gar nicht anders sagen, mit Grausen abgewendet haben von der Partei. Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Parteivize, ehemaliger BDI-Chef, hat irgendwann mal bei seinem Austritt gesagt, wir haben ein Monster erschaffen. Also so denkt diese Führungsriege mittlerweile über die Partei. Und wenn jetzt Herr Krupalla über diese drei Ebenen redet, ist meiner Ansicht nach die Partei längst noch nicht so weit, da ein System oder irgendwie ein programmatisches Angebot zu haben, was dem irgendwie nahe kommt, weil dieses Problem auch systematisch kleingeredet wird. Wenn man sich das Bundestagswahlprogramm anschaut, Klammer auf, was ja nicht sehr viele Wähler dann am Ende überzeugt hat, wird dann gesagt, die Behauptung einiger Wirtschaftsverbände und Lobbyisten, in Deutschland herrsche Fachkräftemangel und damit ein Bedarf an qualifizierter Einwanderung, dient nur vordergründig dem Gemeinwohl und darf deshalb nicht maßgeblich sein. Aus ihrem Bundestagswahlprogramm 2021, beschlossen im April 2021 in Dresden, und im Europawahlprogramm 2024, was Sie ja letztes Jahr beschlossen haben, geht es ähnlich weiter. Da ist man restriktiv unterwegs. Man nimmt sich Japan als Vorbild. Mhm. Es hat eine extrem restriktive Einwanderungspolitik, Ausländeranteil von ungefähr 2% im Land, hat aber auch ein Überalterungsproblem. Es ist nicht so, dass Japan da ein sozusagen ungebrochenes Erfolgsmodell wäre. Und man setzt auch damit noch darauf, und das ist interessant, deswegen erwähne ich Japan, man sieht dort gut die Entwicklung der AfD. Früher hat man gesagt, Kanada ist unser Vorbild. Punktesystem, Einwanderung von qualifizierten Fachkräften, das hat man über Bord geworfen. Ja, 2021, man hat sich jetzt dem japanischen Modell zugewendet.
Vielleicht konkret.
Da sieht man auch, wo sich die AfD hin bewegt, nämlich weniger an praxisorientierten Lösungen interessiert und stärker in die ideologische Ecke.
Sie wollen ja nicht, dass Zuwanderer gar nicht kommen. Sie wollen ja schon Zuwanderer, aber eben nicht an allererster Stelle. Können Sie ganz konkret sagen, unter welchen Voraussetzungen Zuwanderer kommen dürften?
Ja, ich habe ja gerade die drei Säulen angesprochen, die ich meine, mit kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Kurzfristig meine ich natürlich sehr wohl. Und das sind Zuwanderer, die natürlich herzlich willkommen sind, vor allem aus dem europäischen Raum, die auch unsere Sprache mächtig sind oder beziehungsweise relativ schnell lernen können. Denn das ist Grundbedingung für die Integration, dass man die Sprache lernt. Und das ist auch auf dem Arbeitsmarkt so.
Ist das attraktiv für beispielsweise Siemens Energy, dass Leute nur kommen dürfen, die Deutsch schon können müssen?
Nein, gar nicht. In weiten Teilen wird auch in Deutschland bei uns Englisch gesprochen. Görlitz zum Beispiel ist die Betriebssprache Englisch.
Ja, das werden
Sie sicherlich wissen. Insoweit, glaube ich, ist die Sprache als solche nicht so entscheidend. Wichtig ist die Fähigkeit, die Integration und, das ist ganz wichtig, die Mobilität dieser Menschen. Mhm. Wenn wir also zum Beispiel in die EU gucken, sind ja immerhin im letzten Jahr 84.000 Menschen ganz schnell zu uns gekommen. Wir haben insgesamt 265.000 Menschen mehr beschäftigt in 2023 als das Jahr davor. Davon 84.000 aus der EU, 77.000 weniger aus Deutschland, weil wir eben schon erste Anzeichen auch sehen der demografischen Entwicklung. Und immerhin 53.000 aus der Ukraine, 45.000 nochmal aus Asyl. Und dann Balkan nochmal 43.000. Das heißt also, Menschen kommen zu uns, die hier auch sofort in den Prozess eingesetzt werden können.
Ich möchte gerne die zweite Idee noch genauer angucken, die Sie vorschlagen, nämlich Geburtenrate steigern.
Kinder. Das wäre meine dritte gewesen.
Oder die dritte.
Die zweite will ich auch kurz erwähnen, wenn ich darf.
Aber ich würde gerne über die dritte reden, wenn
gut,
ich darf.
Dann, ja, gut, dann werde ich Ihnen trotzdem mit der zweiten dann antworten. Ja.
Sagen Sie kurz die zweite.
Die zweite ist, und das ist das, was ich, denke ich, gerade für Deutschland, für eine Industrienation als wirklich eine katastrophale Entwicklung sehe, ist der aktuelle Bildungsstand unserer Jugend in diesem Land. Schulabgänger, mittlerweile 60.000 pro Jahr, jugendliche Kinder ohne Schulabschluss. Und in der Alterskohorte der 20- bis 34-jährigen junge Deutsche, die hier sind, 2,6 Millionen ohne Berufsabschluss. Mhm. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, die die Politik nicht kalt lassen sollte. Hier heißt es fordern und fördern, dass wir diejenigen, die hier sind, unsere Jugend, unsere Generation, dass wir die nicht im Stich lassen und die in Arbeit bringen und auch vor allen Dingen in Ausbildung bringen.
Da ist, glaube ich, niemand dagegen. Aber wenn Sie sich
ja, aber es passiert ja nicht.
Wir haben gerade gehört, in 2035 werden wir 7 Millionen Arbeitslose haben. Also brauchen wir viele Fachkräfte. Ich würde gerne
7 Millionen
Arbeitssuchende, Entschuldigung, das war mein Fehler. Aber dritter Punkt, Kinder kriegen. Ja. Die Deutschen sollen viel mehr Kinder kriegen. Im Moment bekommen wir 1,5 Kinder pro Frau.
1,5.
Aber Faktencheck können wir immer nachliefern. Ist jedenfalls im sehr geringen Bereich. Wie viele Kinder pro Frau sollen wir bekommen, damit wir diese große Lücke füllen können?
Ich gebe keine Zahl, wie viele Kinder pro Frau jeder bringt. Das ist natürlich jedem seine private Entscheidung. Dabei bleibt es aber, bleibt's auch. Aber wir müssen natürlich auch als Staat, und diese Grundvoraussetzung muss der Staat schaffen, dass
wie
natürlich,
denn? Wie soll die Geburtenrate
das werde ich Ihnen gleich sagen, dass natürlich auch wieder auch Kinder kriegen, auch für die Familie, kein Armutsrisiko ist, dass sich Familien auch wieder Kinder leisten können, dass man sich auch mit Kindern ein Haus leisten kann. Und das ist eben aktuell nicht der Fall. Die Grundfreibeträge müssen drastisch erhöht werden. Auch das steht in unserem Programm drin, dass sich, wie gesagt, dass Familien mit Kindern wenig bis gar keine Steuern mehr bezahlen müssen. Das wäre ein Anreiz.
Das wäre, also es gibt
und dass man natürlich genauso auch, was Kindergartenplätze angeht, was Betreuung angeht, auch dass man als Industrienation, wo wir ja immer reich sind, das wird ja immer gesagt, dass man auch diese Grundvoraussetzungen für diejenigen, die im Sozialsystem arbeiten, die hier leben, dass man die auch kostenfrei stellt. Ich denke, das wäre eine große Unterstützung für viele Familien.
Es gibt ein Land, das das beispielhaft versucht hat, nämlich Ungarn. Die haben 2010 so eine Familienpolitik versucht und geben Kredite an Familien, die Kinder bekommen. Also 30.000 und jedes Kind, was sie dazu bekommen.
Gab es in der DDR auch.
Und je mehr Kinder sie bekommen, desto weniger müssen sie den Kredit zurückzahlen. Der Staat zahlt da künstliche Befruchtung. Die geben richtig viel Geld aus. Und was hat es gebracht seit über 10 Jahren? Die Geburtenrate ist gestiegen von 1,21 auf 1,56.
Das ist doch nicht viel schlecht.
Das ist ein verschwindend geringer Zuwachs.
Find's gut.
Warum funktioniert das nicht, Herr Käser?
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, Herr Krupala, zur Wahrheit gehört schon dazu, dass Sie sagen, der Fachkräftemangel in Deutschland müsste durch eine, ich zitiere das, ich habe Ihr Programm gelesen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich nicht heute zum Dialog eingeladen worden wäre. Ich habe das gemacht. Also müsste den Fachkräftemangel lösen durch eine aktivierende
Familienpolitik.
Aber auch die Remigration auch nochmal schaffen, weil nämlich sie sich sorgen darum, dass in Afrika und in Drittländern ein Braindrain stattfindet, damit diese Länder dann selber nicht zurechtkommen. Also es ist schon eine beachtliche Debatte darüber, wie löst man Fachkräfte. Wäre es denn nicht viel besser, dass unser Land offen ist, dass es unser Land Menschen einlädt und sagt, hier ist es ein guter Platz zum Leben, hier seid ihr willkommen, hier reden wir nicht darüber, wie viele Frauen, wie viele Kinder kriegen müssen. Also außerdem sollte man da die Frauen fragen, finde ich, und nicht die Männer. Ihre Einlassung.
Aber ich habe doch nichts anderes gesagt.
Ihre Einlassung.
Ich habe gesagt, das soll jeder frei entscheiden.
Die Einlassung, was heißt jeder frei entscheiden? Dann können, wenn jeder frei entscheidet.
Das ist doch jetzt schon so.
Können Sie auch schlecht das dann zu einem Mittel der Wirtschaftspolitik machen? Wirtschaftspolitik, Fachkräfte, Ressourcen müssen planbar sein. Ja, dann sage ich, ich habe ein Programm, ich bilde so viele Menschen aus in den und den Berufen, ich erwarte verschiedene Bedarfsentwicklungen in den nächsten Jahren und dann brauche ich dazu die Menschen, um diesen Bedarf zu erfüllen. Aber zu sagen, wir müssen jetzt mal mehr Kinder kriegen, liebe Frauen, das ist schon beachtlich. Und ich sage ganz ehrlich, ich hatte vorhin auch den Beitrag gesehen von Ihrem Kollegen, dass Frauen weniger intelligent sind in der Breite als Männer. Das ist schon eine beachtliche Art, sagen wir mal, über Frauen auch zu urteilen. Es wäre vielleicht eine bequeme Entschuldigung von DAX-Vorständen, die nicht in der Lage sind, Frauen dort hineinzufördern. Aber es ist ein bisschen zu kurz. Ich glaube, ich möchte das noch einmal sagen, unser Land ist wohlhabend geworden dadurch, dass es Weltoffenheit gezeigt hat, den Export fördert. Unser Land ist wohlhabend geworden, weil wir Innovation bei uns haben. Wir haben immer noch die zweitgrößte Anzahl von Patente. 13% der weltweiten Patente sind in Deutschland. Und wir sind angesehen, weil wir eine Gesellschaft haben, die in der Mitte Menschen integriert und toleriert und auch Verständnis zeigt. Und das sind die Erfolgsfaktoren. Und die dürfen auf gar keinen Fall dadurch gefährden, dass wir der Gesellschaft vorschreiben, mit wie vielen Kindern wir einen Fachkräftemangel in 15, 20 Jahren machen.
Selbst. Und da möchte ich, entschuldigen Sie, ich würde gerne die Frauen noch ins Gespräch holen.
Das ist eine gute Lösung.
Weil wir die Frau auch hier sitzen haben und die ist auch noch eine sehr renommierte Journalistin. Im Grundsatzprogramm der AfD steht, es solle wieder erstrebenswert sein, Kinder zu bekommen, aber auch möglichst viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Wie klingt das nach einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Naja, die Antwort ist schlicht und ergreifend nein. Also das, was die AfD betreibt, und das finde ich ehrlicherweise sehr interessant, ist, dass sie an die Frauen extrem unterschiedliche Forderungen erhebt, die auch teilweise völlig aus der Zeit gefallen sind. Also wenn man sich das Europawahlprogramm 2024 nochmal anschaut, und das finde ich einen bemerkenswerten Schritt, der da auch gemacht wurde, da geht es dann nämlich darum zu sagen, man will Abtreibungen einschränken. Herr Chrupalla, wenn Sie jetzt sagen, das soll jeder selber entscheiden, dann nehmen Sie die Frauen aus, weil Sie nämlich dort im Europawahlprogramm sagen, es soll nur noch eine absolute Ausnahme sein, die Abtreibung bei kriminologischer oder auch bei medizinischen Indikatoren. Also das heißt, sie verringern den Entscheidungsspielraum der Frau, aber natürlich halt auch der Familien, auch der potenziellen Väter, die davon betroffen sind. Und das, was man sonst noch sieht innerhalb zum Beispiel auch dieses Buch von Maximilian Krah, über was wir heute schon eine Weile gesprochen haben. Herr Chrupalla, das letzte Mal, als wir über dieses Buch gesprochen haben, war im Februar. Da haben Sie mir gesagt, Sie haben es eigentlich nicht gelesen oder nur in Teilen gelesen. Aber vielleicht würde sich die Lektüre lohnen, weil dort geht es dann nämlich richtig ans Eingemachte. Es geht an die deutschen Sozialsysteme, wo man ran will. Herr Krah schreibt da nämlich Seite 46, falls Sie es nachlesen wollen, kein Krieg, keine Krise und auch nicht die Pille haben die Reproduktionszahlen so massiv verringert wie die Einführung der Rentenversicherung, die man Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt hat.
Wollen wir heute einen Buchclub machen?
Ich habe Sie eben auch aussprechen lassen. Ich meine, es ist ja nicht so,
dass Sie lesen jetzt hier das halbe Buch vor. Das haben Sie jetzt.
Ich habe es nicht
hier
dabei.
Doch, Sie sehen es ja in Ihren Skript, was Sie auf dem Tisch liegen haben.
Herr Chrupalla, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich will damit einfach nur sagen.
Das müssen Sie Herrn Krah fragen. Das habe ich Ihnen doch schon auch dreimal, auch damals im Interview gesagt.
Herr Krah ist der Spitzenkandidat Ihrer Partei, hat auch Ihre breite Unterstützung, hat breite Unterstützung von Ihnen und aus den Reihen Ihrer Partei. Sie kommen da ehrlicherweise, Sie kommen da nicht raus. Und das Problem ist halt auch, Sie versuchen Frauen da irgendwo hinzudrängen und die Frauen können das sehr gut selber entscheiden. Wenn man sich Frauenerwerbsquoten anschaut, wissen Frauen ganz genau, dass sie arbeiten wollen. 73% der Frauen arbeiten mittlerweile, auch in dem Alter, wo sie Kinder bekommen, schon Kinder haben. Also das heißt, da ist die AfD in einem Punkt, wo sie in Frauenrechte eingreifen will und wo sie auch völlig sozusagen aus der Zeit gefallen
agiert. Kommen wir noch mal weg von den Frauen und blicken noch mal insgesamt auf den Fachkräftemangel. Herr Keser, Sie sind sehr viel unterwegs auf internationalen Konferenzen. Und wenn wir jetzt auf die Landtagswahlen im Herbst blicken und wir wissen, dass in allen drei Ländern die AfD zumindest in den meisten Umfragen stärkste Kraft ist. Wie wird denn darüber geredet mit Investoren, mit Kollegen, mit Kunden? Spielt das dann eine Rolle?
Ja, sag mal so, ich glaube, die Debatte, wie viel Prozent die AfD in einem Bundesland bekommen wird, ist nicht Gegenstand der Diskussion. Es ist ein größerer Rahmen. Mhm. Der Rahmen ist, seid ihr Deutschen noch Bestandteil einer Welt, einer offenen, einer freiheitlichen Welt? Habt ihr etwas gelernt aus eurer Vergangenheit? Seid ihr immer noch bereit, auch diese Weltoffenheit, die ihr ja immer wieder einklagt durch die hohe Exportquote, auch zuzulassen, wenn es einmal von anderen Ländern zu uns kommt? Ist das noch ein Land, in dem man investieren kann, wo wir unsere Fachkräfte mitbringen können, damit wir dort die Produktionsstätten aufbauen? Denken Sie an das ganze Thema Mikroelektronik, jetzt in Magdeburg. Da fragt man sich natürlich, also wurde ich gerade zu dem Thema Intel gefragt, Joe, was meinst du denn, is that a safe place? Ist das ein sicherer Platz? Ich meine, die Menschen gucken fern, wir wissen nicht, alles wird immer dort auch gezeigt. Manchmal sind Dinge aus dem Zusammenhang gerissen. Aber ich sage Ihnen ganz offen, diese rechtsradikalen und übrigens auch linksradikalen Demonstrationen machen in der Welt keinen guten Einfluss. Und Sie werden sich vielleicht erinnern, ich glaube, es war 2018, als Ihre Kollegin, die Co-Vorsitzende der AfD, unter dem Bundesadler, wenn Sie das irgendwo in einem Keller, Brauhauskeller machen, ist das eine andere Geschichte, unter dem Bundesadler sagt, wir haben hier nur Kopftuchmädel, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Dann gibt das ein Bild von Deutschland in der Welt wieder, das wir nicht wollen, in der Wirtschaft nicht, in der Gesellschaft nicht. Und es sollte auch sonst nirgendwo sein. Und ich sage Ihnen, lieber Herr Krupeller, warum mich das so berührt. Und es sollte Sie berühren als ein Mensch, der Görlitz liebt, hoffe ich.
Natürlich. Ne?
Ja, ich auch. So, jetzt sage ich mal was. Görlitz, weil wir über Siemens Energy sprachen. Wir haben ein Werk in Görlitz. Knappe 800 Menschen sind da beschäftigt direkt. Weitere etwa 1,7 Faktor rechnet man. Weitere etwa 1200, 1300 Menschen werden indirekt dadurch beschäftigt, dass wir das Werk dort haben. Also 2200 Menschen. Wir haben im letzten Jahr in Görlitz wunderbare Turbinen produziert. Schönsten der Welt, auch die besten der Welt. 31 Stück. Jetzt schätzen Sie mal, wie viele von diesen 31 Stück Turbinen, Sie kennen die, ne? 5 Megawatt
bis... Ich kenne das Werk.
Ich weiß, es ist auch gut so, dass sich die Politik dort einsetzt. Jetzt schätzen Sie mal, wie viele von den 31 Turbinen in Deutschland verkauft wurden. 5, 10, 20?
Wahrscheinlich unter 5. Ja, ich denke,
unter 5 ist...
Nennen wir 5, sage ich 5.
Sag mal 5. Eine.
Sehen Sie, habe ich ja recht, passt.
Ja, Sie sind Faktor 5 daneben, aber...
Ja, ich habe ja gesagt, unter 5. Ich wusste schon, dass das meiste ins Ausland geht. Aber Herr Käser, da kann ich Ihnen meine Gegenfrage stellen.
Aber Sie müssen ihn antworten.
Ich muss ja auch mal erwidern können. Ja, ja.
Ich sage Ihnen noch mal die ganze Geschichte und dann nehmen Sie dazu Stellung. Also 3% dieser Produkte, der Wirtschaftsleistung, der Arbeitskraft dieser Menschen ist Deutschland. Dann haben wir 28% geht in die EU. Das ist dieser Wirtschaftsraum, den Sie ja zumindest nicht besonders mögen.
Die EU nicht, aber Europa mögen wir. Das ist korrekt.
Na ja, gut, da ist dann nicht sehr viel Unterschied. Aber gehen wir mal weiter.
Man sollte es aber unterscheiden.
Dann gehen 54%, die Hälfte der Wirtschaftsleistung dieser super gut arbeitenden Kolleginnen und Kollegen in Görlitz, 54%, mehr als die Hälfte, geht in die Länder, deren Bürger ihre Kollegin als Kopftuchmädel, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse bezeichnet hat. Jetzt stellen Sie sich mal vor, kommt ein Vertriebsmitarbeiter von uns und geht in diese Länder und sagt, weißt du was, diese Produkte musst du kaufen, sind die allerbesten in der Welt, stimmt übrigens. Mhm. Und dann sagen die Leute, aber hör mal, sind wir denn eigentlich bei euch noch willkommen? Und das ist das große Problem, und das unterschätzen Sie maßlos, Herr Krupalla, mit Ihrer Partei. Das Ausland guckt auf uns, wenn wir unsere Exporte dort auch glaubwürdig verkaufen wollen. Und das ist ein Riesenthema. Und ich kann Sie nur herzlich bitten, diese Weltoffenheit auch noch nicht mal, sagen wir, nur zu verteidigen, sondern sie auch zu zeigen.
Herr Kirser, wenn ich darauf antworten darf. Niemand von uns und in unserer Partei hat was gegen diese Weltoffenheit. Aber wir wissen alle, und darum geht es, und darüber sprechen wir ja heute bis jetzt überhaupt noch nicht, dass diese Weltoffenheit maßlos ausgenutzt wird. Durch viele Migranten, die hier nur herkommen, um in die Sozialsysteme einzuwandern, ins Bürgergeld. Und das ist ja mittlerweile auch ein Programmpunkt der CDU geworden, die das mittlerweile von uns abgeschrieben haben, dass sie sagen, dass das Bürgergeld ausgenutzt wird. Und wenn Sie von Siemens und von Fachkräften sprechen, auch von Siemens Görlitz, ich habe mich ja am Mittwoch auch mit Siemens-Mitarbeitern zum Abendessen getroffen, die ich kenne. Und Frau Lindner, Achtung, bitte staunen jetzt, auch die wählen mich. Also auch das gibt es. Die natürlich auch Sorge um den Standort Görlitz haben. Und da frage ich Sie, wenn Sie von Fachkräften sprechen, warum hat denn Siemens seit 2017 über 1300 Stellen abgebaut in Görlitz? Gut ausgebildete Fachkräfte, die teilweise einen anderen Arbeitsplatz suchen mussten. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Die Wirtschaft, und das schaut auch das Ausland auf uns, schmiert gerade in Deutschland massiv ab. Wir haben eine Deindustrialisierung, vor der haben wir vor 2 Jahren schon gewarnt. Da wurden wir als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und es wurde als Verschwörungstheorie gebrandmarkt. Da hat man fast Herr Haldenwang gegen uns angesetzt. Mittlerweile steht es in den großen Tageszeitungen im Wirtschaftsbereich, der FAZ und Süddeutsche etc., dass wir von einer Deindustrialisierung betroffen sind, dass große Unternehmen, nicht nur Siemens, wie BASF, wie Daimler, wie auch die TUI, dass die Arbeitsplätze immer mehr abbauen, weil die Energiekosten zu hoch sind. Oder wie neulich der Pumpenhersteller Grundfos in Schleswig-Holstein, der einen Werk schließt und nach Ungarn geht. Dass mittlerweile Polen und Ungarn gerade auf diesem Bereich der steuerlichen Abgaben und auch der Energiekosten,
die in Deutschland zu hoch sind.
Vor allem, nochmal, das sind die Punkte, weil Sie sagten, wir brauchen in 10 Jahren 7 Millionen Arbeitskräfte. Ich bezweifle, dass, wenn wir wirtschaftlich so weitermachen, dass wir so viele Arbeitskräfte überhaupt noch brauchen.
Das sind jetzt sehr viele Themen.
Ja, aber das sind doch die Grundprobleme, die der Mittelstand und das Handwerk hier haben.
Das haben Sie jetzt einmal sagen dürfen. Aber da Sie jetzt dreimal das Wort Weltoffenheit in Zusammenhang mit der AfD gesagt haben, kann ich Ihnen nicht ersparen, noch einmal Herrn Krah zur Aufführung zu bringen.
Noch mal ein Buch.
Sie werden es sehen. Es ist diesmal kein Buch. Herr Krah hat gesprochen, und zwar auf einer Veranstaltung der AfD Niedersachsen am 6. April in Wesendorf im Landkreis Kiffhorn, äußerte sich der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl folgendermaßen.
Und jetzt sage ich Ihnen, Sie kommen an Terminal 1, B20 und müssen zu Terminal 1 A37. Dann ist Intelligenzquotient etwas, was die Fähigkeit beurteilt, wie zielsicher Sie am richtigen Ausgang ankommen werden. Jetzt gibt es Kulturen in der Welt, die verzichten auf Flughäfen, die derartige Dimensionen annehmen. Noch einmal, es lebe der Unterschied. Das ist keine qualitative Aussage, es ist eine Feststellung. Wenn Sie jetzt sagen, wir machen aber eine Einwanderungspolitik, die sich ausschließlich an Menschen richtet, die Probleme haben werden, von Terminal 1 B2 zu Terminal 1 A37 zu finden, dann befürchte ich, dass sich das für das bestehende Leben, das wir hier haben, negativ auswirken wird.
Maximilian Krah sagt, übersetzt: Gewisse Kulturen seien zu dumm, um sich auf unseren deutschen Flughäfen zurechtzufinden. Ich kann es Ihnen nie ersparen.
Ja, das ist seine Aussage, das muss er selber beantworten. Aber es ist sicherlich so, das ist natürlich.
Aber Herr Krupalla,
das ist sicherlich Quatsch. Ich will Ihnen mal eins sagen, dass es natürlich sehr wohl so ist, dass gewisse Kulturen, was Integration angeht, sehr viel schwieriger in Europa haben als vielleicht europäische Kulturen.
Welche meinen Sie?
Ja, afrikanische Kulturen haben es sehr wohl schwerer. Und das sind ja doch die Kulturen und auch aus diesen Kreisen, aus diesen Religionskreisen, die es in Deutschland sehr schwer haben und die größten Probleme bereiten, die auch in der Kriminalitätsstatistik aber sehr weit vorn liegen. Das kann man doch nicht leugnen.
Sie müssen sich gar nicht aufregen. Integrationsschwierigkeiten ist was ganz anderes, als zu behaupten, dass jemand von Kultur her es nicht schaffen kann, von Gate A27 zu B23 zu gehen.
Da braucht man ja nicht diskutieren, dass das Blödsinn ist. Aber das sollten Sie doch Maximilian Krah ein.
Nur, ich finde, es ist ja
nochmal
interessant.
Ich vertrete das Programm und nicht Maximilian Krahs Ansichten in seinem Buch. Oder die an irgendeinen Kreis
verwandeln. Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist ja ein rhetorisches Muster, was Herr Kopalla hier betreibt, was man bei der AfD sehr oft sehen kann. Wenn man, ich sage nochmal, Herr Kopalla, Sie sind Parteivorsitzender zusammen mit Alice Weidel und Sie sind auch Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Das heißt, was in dieser Partei vorgeht, was auch mit jemandem vorgeht, der zu Ihrem Landesverband gehört, das geht Sie sehr wohl an. Und bei der AfD kann man immer beobachten oder oft beobachten, dass dann gesagt wird, ah, da habe ich gar nichts mit zu tun, fragen Sie doch die betreffende Person.
Ist es denn wichtig, Frau Lindner, ist das eine Einzelmeinung, die Herr Krah hier vertritt in der AfD?
Herr Krah ist gewählter Spitzenkandidat. Herr Krah ist Teil des AfD-Bundesvorstandes als Beisitzer. Also das heißt, er wird aus der Mitte der Partei gewählt. Er ist zweimal gewählt worden, 2023 auf dem Parteitag in Magdeburg, 2022 auf dem Parteitag in Riesa. Es ist jetzt nicht so, dass die Breite der Partei, der Delegierten, sich an sowas stören würde, sonst würden sie ihn ja nicht wählen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ein breiter Aufschrei quer durch die AfD geht, die sagt, dass solche haarsträubenden Behauptungen, wie sie von Herrn Krah aufgestellt werden, dort in irgendeiner Weise unpassend sind. Und zum Thema Weltoffenheit, Herr Kopalla, Sie können das jetzt hier probieren, wie Sie wollen. Sie müssen sich einmal nur, und das rate ich Ihnen und vielleicht auch allen anderen, die Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Ost mal durchlesen, die dann gipfelt in dem Begriff, Deutschland muss deutsch bleiben. Und damit ist alles gesagt, das ist auch Teil dieses Verfahrens jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster, da sperrt man sich nämlich genau gegen diese Vielfalt, gegen diese Weltoffenheit, die Herr Käser angesprochen hat. Mit diesem Satz ist das abgeräumt.
Aber dass Deutschland auch ein Stück weit deutsch bleiben soll, ist das doch kein
Widerspruch.
Wir sind Deutschland.
Damit ist diese ganze
Identität und auch Kultur soll natürlich deutsch bleiben.
Damit
ist
diese ganze
legitimer Anspruch.
Ja, und Herr Kopalla, Sie machen jetzt im Moment genau das, und das ist eigentlich sehr gut, dass Sie das gerade machen, diese Homogenitätsvorstellung, die die AfD an allen möglichen Stellen vertritt, in Herrn Krahs Buch, durch die Fraktionsvorsitzenden Ost, nämlich, dass man eine gleichförmige, dass man eine homogene Gesellschaft haben möchte, die idealerweise, ich sage es jetzt einfach mal so, auch gerne weiß ist, das kommt an allen Stellen Ihrer Partei durch.
Entschuldigung, also doch, das muss ich stark zurückweisen, mit weiß, da bringen Sie jetzt Dinge und in diesen Kontext hinein, die nirgendwo genannt wurden. Das finde ich unverschämt. Sie wissen selbst, dass auch in unserer Partei eine Menge Menschen mit Migrationshintergrund Mitglied sind und auch wir eine große Anzahl an Wählern mit Migrationshintergrund haben. Und das spielt
nicht verschreckt davonlaufen, Herr Kopalla, im Moment.
Im Moment erzählen Sie doch nicht so
durch den Einsatz des Begriffs Migration.
Bringt man Dinge rein mit Weiß, die niemals gefallen sind.
Ich habe
in diesem Kontext bringen Sie
junge Alternative. Schauen Sie sich gerne mal an.
Ich habe mich jetzt an dieser Stelle vor allem zu entschuldigen, weil wir am Ende der Zeit sind und hier leider gar nicht weiter diskutieren können, möchte aber noch unbedingt darauf hinweisen, dass alles das, was gesagt wurde, wir einem Faktencheck unterziehen, und zwar von allen beteiligten Mitdiskutanten, und gehen jetzt ganz schnell zu Jessie Wellmer nach Hamburg. Jessie, was macht ihr in den Tagesthemen?
Ja, wir blicken in die Ukraine, darauf, wie die Reaktionen auf das neue Hilfspaket aus den USA ausfallen. Noch ist es nicht da. Bis dahin zählt für die Soldaten an der Front jeder Tag. Das und mehr gleich bei uns.
Schauen wir uns an. Danke, Jessie, nach Hamburg. Ich habe mich bei Ihnen zu bedanken, hier im Publikum, Ihnen zu Hause für das Interesse und natürlich ganz herzlich Dankeschön in die Runde für die Diskussion, auch wenn sie abrupt abgewunden wurde. Vielen Dank.